Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Willkommen beim Herrengedeck Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend bei Radio Free FM. Ich habe heute wieder einen Gast im Studio. Es ist der Fußballdoktor schlechthin und ich freue mich daher umso mehr, dass er hier sein kann und begrüße den ausgewiesenen Fachmann vom Institut für angewandtes Fußballwissen. Herzlich willkommen, Andreas Seeburger.
Hallo Andreas Kulig, ich freue mich und es ist mir eine große Ehre, hier sein zu dürfen.
Ja, Legenden für die Ewigkeit, darüber wollen wir beide heute sprechen. Der heutige Sonntag ist nämlich ein besonderer. Heute ist Totensonntag, auch bekannt als Ewigkeitssonntag. Andi, du hast mir vorhin das Du angeboten. Ich bin ganz hin und weg, also so eine Koryphäe. Wir duzen uns. Toll.
Ja, Andi, es wurde auch Zeit, klar.
Ja, bisher nach all den telefonischen Kontakten. Andi, was hat's mit dem Totensonntag auf sich?
Ja, da müssen wir ins Jahr 1816 zurückgehen, nämlich der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., hat damals bestimmt, dass der erste Sonntag vor dem ersten oder der letzte Sonntag vor dem ersten Advent zum allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen bestimmt ist. Und an diesem Gedenktag der Entschlafenen sollen wir uns daran erinnern, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und das passt ja eigentlich ganz gut für eine Sendung, die Legenden für die Ewigkeit heißt.
Ja, genau, denn wir werden uns in den nächsten knapp 60 Minuten über große und, naja, zumindest auf ihrem Gebiet unvergessene Akteure des Fußballs unterhalten, eben sogenannte Legenden, und ihnen, ja, vielleicht sogar auf fußballerische Weise gedenken. Ich habe mich mal um die Definition des Wortes Legende gekümmert und eine Definition der Universität Duisburg-Essen gefunden. Das Wort Legende kommt vom lateinischen Legenda, das heißt so viel wie das zu Lesende. Und da heißt es, Legenden waren ursprünglich mittelalterliche Leidensgeschichten, und zwar von Märtyrern, Heiligen und religiösen Autoritäten, die bei kirchlichen Anlässen verlesen wurden. Später dann wurde der Begriff aber vor allem zur Sammelbezeichnung für die schriftlich fixierten Viten, also Lebensgeschichten der Heiligen. Und schon im 15. Jahrhundert tauchten Legenden auch in außerkirchlichen Bereichen auf und hier vor allem bei nicht beglaubigten Berichten oder bei unwahrscheinlichen Geschichten, die irgendwie mit einer volkstümlichen und später einer kunstvoll-literarischen Erzählung verbunden sind bzw. waren. Und in dieser verweltlichen Form werden die Legenden dann zu moralisch-didaktischen Erzählungen über außergewöhnliche Schicksale, die nicht nur im Rationalen gründen. Soweit die Uni Duisburg-Essen. Ja, auch Fußball ist ja bekanntlich nicht nur rational, sondern vielmehr eine Religion. Und bevor wir zwei uns gleich über die Legenden unterhalten, machen wir Musik. Ich habe mal ein Lied ausgesucht von Johnny Cash, nämlich Meet Me in Heaven. Und du hast uns auch was mitgebracht. Was hören wir denn?
Wir hören von einer Karlsruher Band, die Hagen-Trinker-Band, hören wir den Song Zeig mir den Weg. Die fragen sich nämlich auch, woher wir kommen, wohin gehe ich und was mache ich mit der Zeit zwischendrin.
Ja, dann mal ab damit.
Saw houses falling from the sky, where the mountains lean down to the sand. We saw blackbirds circling round an old castle keep. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
mit meinen Zähnen.
Den Weg, die Hagen Trinkerband und davor Johnny Cash mit Meet Me in Heaven. Ja, und damit willkommen zurück beim Herrengedeck. Legenden für die Ewigkeit heißt es heute. Mein Gast, Andreas Seeburger, der Fachmann für angewandtes Fußballwissen, und ich. Ja, wir haben uns jeweils einige Legenden ausgesucht und uns näher mit deren Leben befasst. Und Andi, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich musste einige Abstriche machen, da ich festgestellt habe, dass es genug Legenden gibt, um sendungsweise Material zu sammeln. Ging es dir da genauso?
Ja, das ging mir ähnlich. Bei mir war noch das Problem, ich habe einige schon als tote Legenden angesehen und habe dann gemerkt, oh, die leben ja noch.
Wer denn?
Zum Beispiel Udo Lattek.
Ah, okay. Ja. Ja. Ich dachte auch jetzt eigentlich, ja, dass man da irgendwie halt jemand da in den Sessel sonntagmorgens...
Er kann es nicht wirklich sein.
Ja. Nein, okay, gut. Ja, mir hat sich auch die Frage gestellt, auf welchen Rahmen ich die Legenden denn begrenzen möchte. Zum Beispiel nehme ich nur Spieler in die Auswahl oder auch noch die Trainer dazu oder auch zum Beispiel Stadien wie die Liverpooler Anfield Road oder das Camp Nou in Barcelona oder sogar die Grotenburg-Kampfbahn in Uerdingen. Ja, Und was ist eigentlich mit der Legende zum Beispiel von der Fankultur und gerechten Anstoßzeiten und so weiter? Letztlich habe ich mich dann beschränkt auf Spieler, Trainer. Ja. Spieler, Trainer und Tiere.
Was kam? Tiere, das ist Tiere, schon gut. Ja. Also ich habe nur Spieler.
Nur Spieler? Okay, na dann wird es mal Zeit, über Legenden zu reden. Soll ich mal den Anfang machen?
Ja, gerne.
Gut, dann lege ich mal los. Und ich habe mir einen Herrn namens William Ralph, genannt Dixie Dean, herausgesucht. Der wurde am 21. Januar 1907 in Birkenhead geboren und war einer der besten und berühmtesten Mittelstürmer der englischen Fußballhistorie. Seine Profilaufbahn begann er 1923 bei den Tranmere Rovers und in 30 Spielen hat er damals in der dritten Liga 27 Tore erzielt. Und bekannt wurde er neben seinem überragenden Torriecher vor allem für sein Kopfballspiel, seine Laufstärke und seine Dribblings. Außerdem war er hart im Nehmen. Und ich habe da mal ein paar Beweise rausgesucht. Es gibt nämlich eine Geschichte, die besagt, dass Dean in einem Spiel ein Tor erzielt hat, sein Gegenspieler ihm anschließend aber mitgeteilt hat, dass er im Wiederholungsfalle, also falls er noch einen Treffer erzielt, nie wieder, und zwar gar nie wieder, Tore schießen würde. Und dafür würde er, also der Verteidiger, dann nämlich schon sorgen. Dean ließ sich natürlich nicht beeindrucken, traf nochmal, der Verteidiger traf ihn auch, und zwar zwischen die Beine. Und das mit einer solchen Wucht, dass Dean einen seiner Hoden zurücklassen musste.
Ja. Harter englischer Fußball.
Harter englischer Fußball, aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb hatte er Nehmerqualitäten. Und zwar hatte er einen schweren Motorradunfall und brach sich dabei sowohl den Kiefer als auch den Schädel und ist danach, als er wieder geheilt war, sofort zurück auf den Platz gekommen.
Und hat wahrscheinlich direkt einen Kopfballtor gemacht.
Wahrscheinlich. Aber vorher ist er noch zum FC Everton gewechselt, zur damals unglaublich hohen Ablösesumme von 3.000 Pfund. Das war 1925 und 1928 wurde er tatsächlich Meister mit dem FC Everton. In der Saison hatte Everton satte 102 Tore erzielt. Alleine Dean erzielte davon 60. Ich habe das ausgerechnet, das sind gut 59%.
Ja. Stolz, stolz.
Und damit nicht genug, er hat noch 22 Tore im Pokal nachgelegt. Oh. Mhm. 1930 ist Everton dann zwar abgestiegen mit ihm im Kader, er blieb dem Verein aber treu. Und was folgte, war konsequent, nämlich erstmal der direkte Wiederaufstieg, dann der Gewinn der Meisterschaft 1932 und der FA Cup 1933. Und Dean war inzwischen, na klar, Spielführer des Teams. 1937 ist er zu Notts County gewechselt. Der Verein war neulich in Schlagzeilen, weil Sven-Göran Eriksson, bekannt als...
Der geile Sven.
Der geile ja. Sven, genau. Dort als, ich glaube, Sportdirektor sich versucht hat. Und was macht er inzwischen? Er ist ja weg.
Keine Ahnung. Ich schätze, er hängt irgendwie mit irgendwelchen Models rum.
Und macht seinem Namen alle Ehre. Kann gut sein. Auf jeden Fall, Dixie Dean war dort auch. War aber auch nicht lang. Sondern ist dann nach Irland zu den Sligo Rovers. In Everton jedenfalls ist Dean eine Legende. Und er hat dort in 433 Spielen unglaubliche 383 Tore erzielt. Nationalspieler war er natürlich auch. 16 Spiele, 18 Treffer.
Wow.
Und bis heute ist er hinter Jimmy Greaves und Stephen Bloomer auf Platz 3 der ewigen Torschützenliste der englischen ersten Liga. Allerdings hat er mit einem Schnitt von 0,86 Toren pro Spiel den mit Abstand besten Schnitt in der Geschichte des englischen Profifußballs. Ja, und Dean hat sich gedacht, ich sorge auch für einen ordnungsgemäßen Abgang. Und er lag 1980 im Stadion des FC Everton im Goodison Park einem Herzinfarkt und das tatsächlich beim Derby Everton gegen Liverpool. 2001 hat man eine Statue zu seinem Gedenken vors Stadion gestellt und 2002 wurde er dann tatsächlich auch noch in die englische Football Hall of Fame aufgenommen.
Ja, wenn schon sterben, dann beim Derby.
Ja, genau. Und das auch noch dort. Ja, jetzt fast gesagt großartig, aber...
Ja, großartig.
Okay. Hut ab. Hut ab. Hut ab, genau. Und sehr berühmter Mann in einem großartigen Spiel. Und hier sind jetzt Elias mit Fame Game. zurück beim Herrengedeck mit den Legenden für die Ewigkeit. Ja, Andi, meine Legende, meine erste war der Spieler, der großartige Spieler Dixie Dean. Wen hast du dir denn als ersten Spieler zurechtgelegt?
Ja, ich habe mir den Erfinder des Efeschus und auch der Körpertäuschung ausgesucht.
Andi Brehme.
Nein, Andi Brehme nicht. Der war der Erfinder. Ich laufe am Elfmeter hin und weiß nicht, ob ich mit links oder rechts schieße.
Okay, ja. Und er lebt, glaube ich, auch noch.
Ja, richtig. Ja, doch.
Okay.
Zum Glück.
Ja.
Der Erfinder des Efeschus und der Körpertäuschung gilt auch noch als der erfolgreichste Torjäger aller Zeiten.
Ich dachte, den hätte ich jetzt schon verpulvert.
Nee, leider nicht. Also meine Legende hat eine Torquote von 1,07. Er hat 1329 Tore in 1239 Spielen geschossen.
Okay.
Und also wenn man der Legende glaubt und auch der FIFA-Statistik,
weil das tun wir.
Da wird er. FIFA glaubt natürlich immer, das ist klar.
Achso, ich glaube der Legende.
Aber die FIFA führt ihn als den erfolgreichsten Torjäger aller Zeiten und es handelt sich um den Deutsch-Brasilianer Arthur Friedenreich.
Habe ich schon des Öfteren gehört.
Ich sag dir ein paar Sachen dazu. Also Arthur Friedenreich wird 1892 in São Paulo geboren. Als Sohn des deutschen Ingenieurs Oskar Friedenreich und einer afro-brasilianischen Wäscherin. Er war also farbig und der Fußball damals war der weißen Oberschicht vorbehalten. Erst 1909, nach einer Änderung der Vereinssatzung des von deutschen Auswanderern gegründeten SC Germania São Paulo, darf er mitspielen. Trotzdem muss er sich vor den Spielen die krausen Locken mit Pomade glätten. Manchmal hat er sich auch seine Haut mit Reismehl eingerieben, um es ein bisschen zu weißen, dass er den rassistischen Äußerungen nicht so ausgesetzt war. Dieser Rassismus war gang und gäbe von den Zuschauern, auch von den Schiedsrichtern, die teilweise Fouls gegen farbige Spieler einfach nicht ahnten. Und auch die Mitspieler waren ihm nicht sehr zugeneigt. Er gab aber die Antwort auf dem Platz, denn er schoss Tor um Tor. Bei seinem Spiel entwickelte er eine ganz ausgefeilte Schusstechnik, die es bis dahin gar nicht gab, nämlich den Efeschus. Was glaubst du, wie kommt man darauf, den Efeschus zu erfinden?
Vielleicht, weil ein Bein kürzer ist als das andere?
Da habe ich jetzt nichts gefunden, das weiß ich nicht. Also angeblich soll er beim Versuch, Flaschen von der Torlatte zu schießen, den Ball versehentlich an der Seite und nicht gewollt in der Mitte getroffen haben.
Aus Versehen.
Aber,
also quasi aus Dilettantismus.
Richtig.
Okay.
Aber er hat sofort gemerkt, meine Herren, das ist ein richtig guter Schuss. Und dann hat er seine Technik verfeinert und hat sie angewendet. Und die Torhüter damals, ich glaube, denen ging es damals wie heute in der Bundesliga mit dem Ball der Torfabrik, dass die einfach überrascht waren.
Okay.
Was er aus der Tatsache heraus, dass er natürlich oft gefoult wurde und es wurde nicht geahndet, hat er sich gesagt, okay, dann erfinde ich gleich noch die Körpertäuschung. Jetzt wieder die Frage.
Ja, wenn ich schon dabei bin.
Wie kommt man dazu, die Körpertäuschung zu erfinden?
Weil ein Bein vielleicht ein Stück länger ist als das andere.
Weil
dann kippt man ja auf die Seite und dann muss man sich quasi das. Also angenommen, mein linkes Bein ist kürzer, dann kippe ich ja auf die Seite weg. Und dann stoße ich mich aber wieder ab und komme ja damit wieder zurück in eine gerade Lage.
Okay.
In der Zeit denkst du ja aber schon, dass ich rechts an dir vorbei möchte, während ich dann gemütlich links vorbei hinke.
Was für eine Finte.
Ja. Mhm.
Doch.
Warst du?
Also eigentlich ja.
Jetzt echt?
Nein, natürlich
schade.
Nicht. Natürlich nicht.
Schade.
Der Legende nach hat Friedenreich um 1910 beim Fußballspielen auf der Straße die Körpertäuschung entdeckt. Erschreckt durch ein schnell herannahendes Auto, drehte er sich mit dem Ball am Fuß schnell um die eigene Achse, sprintete zur Seite und wich so der Gefahr aus.
Ein Auto. 1910. Wie schnell war das?
So sagt Auto?
Das
die Legende. Ja gut, gerade mal so schnell wie ein durchschnittlicher Abwehrspieler in Brasilien wahrscheinlich.
Pfeilschnell.
Aber auch hier hat er gemerkt, ja, das ist ein richtig guter Trick und hat ihn natürlich angewendet mit großem Erfolg, denn er wurde weniger gefoult. Ganz klar.
Okay. nicht, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja, ich wollte fragen, war er auch Nationalspieler?
Richtig, genau. Da komme ich jetzt dazu. 1914 wurde die brasilianische Nationalmannschaft, die Seleção, gegründet. Und da war er auch gleich von Anfang an mit dabei. Aber im Jahr 1919, da schoss er im Finale der Copa America sein wohl wichtigstes Tor. Nämlich das 1:0 gegen die favorisierten Urus. Und zwar auch ganz, ganz schöne Geschichte in der 150. Spielminute. Beim Stand von 0:0 gab es damals eine Verlängerung von 4x15 Minuten.
Okay.
Das heißt, in der letzten Spielminute machte das Tor und das nahmen dann die Zeitungen, die brasilianischen Zeitungen zum Anlass, das erste Mal ausführlich auf der Titelseite von einem Fußballspiel zu berichten. Und dieser 1:0-Sieg gegen Uruguay gilt ja als Geburtsstunde des brasilianischen Fußballs. Und seit diesem Spiel wird Friedenreich als der Tiger mit dem Goldfuß betitelt.
Nicht schlecht.
Ein schöner Titel, muss man schon sagen.
Sie hat gesagt, der Trickser mit dem Efe-Fuß.
Der auch mal eine Körpertäuschung einbaut.
Genau.
Ja, er hat nicht nur, also der Tiger mit dem Goldfuß war nicht nur sein einziger Spitzname, sondern als die brasilianische Nationalmannschaft 1925 so eine Europatournee machte, haben sie die Franzosen mit 7:2 deklassiert. Und ja, in Paris wurde dann auch noch zum Roi du Football, zum König des Fußballs ernannt quasi.
Nicht schlecht.
Nach nur einem Spiel, das die Franzosen von ihm gesehen haben. Er hat also Eindruck hinterlassen.
Okay. Was war denn sein Vater von Beruf, weiß man das? Weil du ja sagtest, das war eigentlich der weißen Oberschicht vorbehalten.
Der war Ingenieur.
Okay, und kam er dann dadurch zum Fußball? Also durfte er dadurch, dass sein Vater Ingenieur war, überhaupt erst mitspielen?
Im Prinzip schon, denn die Schwarzen oder Farbigen durften ja zunächst nicht mitspielen. Der Verein, der von deutschen Auswanderern gegründet wurde, die haben dann eine Satzungsänderung durchgeführt und nur so durften Farbige überhaupt erst mitspielen. Und er war natürlich gleich dabei, weil sein Vater eben da auch im Verein mitgewirkt hat.
Ja, sehr schön. Sehr interessant.
Ja, was schade für ihn war, ist, dass er nie bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, denn diese rassistischen Querelen und Streitereien im brasilianischen Verband haben einfach dazu geführt, dass zum Beispiel für die WM 1930 wurden alle Spieler aus São Paulo nicht zugelassen. Und ja, im Jahr 1934 war er schon 42 und damit auch zu alt.
Im besten Roger Miller.
Also. Das muss man sagen. Ja,
doch. Okay, spielen wir doch auch ihm einen Song, den du mir hierher gelegt hast. The Blacks, den Tiger Song. Ja, beim Herrengedeck haben wir vor der musikalischen Pause gerade noch über Arthur Friedenreich geredet. Und während das Lied lief, hast du mir erzählt, ich bin ganz aus dem Konzept, weil du mir erzählt hast, was Arthur Friedenreich nach seiner Karriere noch so gemacht hat.
Ja, nachdem er, vielleicht sage ich noch, dass er von 1912 bis 1929 wurde er 9-mal Torschützenkönig und errang 7-mal die Stadtmeisterschaft von São Paulo, da gab es noch keine gesamtbrasilianische Liga. Und nach seiner Karriere hat er zunächst als Trainer gearbeitet und später ganz nach seinen deutschen Wurzeln in einer Brauerei.
Nicht schlecht. Ich meine, der Mann hat alles mitgenommen.
Muss man so sagen.
Muss man sagen. Ja, dann machen wir mal mit der nächsten Legende weiter. Ich habe mir jetzt mal einen Trainer ausgesucht, bleibe allerdings auf der Insel. Und zwar geht es jetzt um Herbert Chapman. Der wurde am 19. Januar 1878 in Rotherham geboren und ist am 6.1.1934 in London dann verstorben, wurde also nicht gerade sonderlich alt. Und er gilt als einer der größten und berühmtesten Trainer der Welt. Als Spieler war er weniger erfolgreich, als Trainer dafür umso mehr. Er galt schon damals als Modernisierer, der einige Neuerungen in der Trainingsmethodik und in der Taktik des englischen Fußballs einführte und hat sich dabei, was damals äußerst ungewöhnlich war, sehr stark am kontinentalen Fußball orientiert. Außerdem war er der Erste, der in seinen Trainerstab auch ein paar Physiotherapeuten und Masseure einbaute. Und er gilt als treibende Kraft bei der Einführung von Trikots mit Rückennummern und bei der Einführung des Flutlichts in Fußballstadien. Hat sich also sehr, auch außerhalb des Platzes, sehr um den Fußball bemüht. Ja, als Trainer gewann er 1909 mit Northampton Town die Meisterschaft in der Southern League. 1914 führte er den Zweitligisten Leeds City fast in die erste Liga. Und sein richtig großer Durchbruch kam dann nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat er nämlich mit Huddersfield Town den FA Cup gewonnen und sagenhaft zwei englische Meisterschaften. Danach hat er zum bis dahin doch sehr erfolglosen FC Arsenal nach London gewechselt und schaffte es auch dort, den Vitrinenschrank endlich mal mit Trophäen zu füllen. Ja, und was machte ihn so erfolgreich? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und habe mal nachgeschaut. Er legte, was damals auch äußerst untypisch war, Wert auf eine starke Defensive. Damals wurde ja gängigerweise eigentlich noch mit 2-3-5, also zwei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und fünf Angreifern gespielt. Er hat es ein wenig geändert, hat hinten verstärkt und ein schnelles Konterspiel eingeführt. Dafür ließ er dann mehr über die Außen ausspielen und verlangte ein sehr, sehr temporeiches Kurzpassspiel.
Ja, so spielt Arsenal ja heute noch.
Ja, hat er über die Jahre, bis auf den Hänger der 70er, 80er, hat er das, glaube ich.
Okay.
Irgendwann hat man das vielleicht mal wieder ausgegraben. Und bei Huddersfield hat er bereits dafür gesorgt, dass in der Reservemannschaft das gleiche System gespielt wurde wie in der ersten Mannschaft. Dadurch konnte er Ausfälle schon bei Huddersfield, später natürlich auch bei Arsenal, schnell kompensieren und nachrückende Spieler problemlos integrieren. Und er hat sich dann auch überlegt, wo er geeignete Spieler herkriegt für sein anspruchsvolles System. Und ja klar, man denkt sich vielleicht schon, er hat dann ein Scouting-System installiert. Also auch das haben wir ihm zu verdanken. Und der große Erfolg, den er hatte, der zeigt ja auch, dass das alles funktioniert. Chapman wechselte schließlich, wie gesagt, zum FC Arsenal nach London. Er löste das dort gängige System auf und führte ein sogenanntes WM-System ein, nämlich ein 3-4-3. Das heißt, er hat drei Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, drei Stürmer. Und wenn man die jetzt verbindet mit Malen nach Zahlen quasi, dann bekommt man ein W und ein M, die übereinander stehen.
Und der Torwart bleibt außen vor.
Der Torwart bleibt als, als kleines Pünktchen außen vor. Genau, und mit diesem System hat er dann bereits damals sozusagen den Sechser erfunden, also den Mann vor der Abwehr, der zuständig ist, zum einen die Bälle abzufangen und zum anderen das Spiel der eigenen Elf nach vorne ganz schnell zu eröffnen.
Ja, sogar den Doppelsechser.
Ja, im Prinzip ja. Er hat, soweit ich weiß, mit Rochade gespielt, sodass immer nur ein Sechser auf seiner Position dann war.
Okay.
Aber vom Grundgedanken her, auf dem Papier ist es natürlich dann ein Doppelsechser. Ja. Ja. Genau. Ja, dabei kam ihm auch zugegen, muss man sagen, dass 1925 die Abseitsregel modifiziert wurde. Und zwar in der Art und Weise, wie sie auch bis heute noch gültig ist. Denn damit hatte er die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler nach vorne zu ziehen. Denn vorher war es so, dass zwischen Stürmer und Torwart noch zwei...
Ja, zwei, genau.
Genau, drei zwei Abwehrspieler genau, ja. Stehen mussten. Und diesen einen Mann, der jetzt durch diese modifizierte Abseitsregel übrig war, das ist der, den er dann nach vorne gezogen hat.
Okay.
Mhm. Ja, dann hat er sich hingesetzt. Er war sehr akribisch, hat einen 5-Jahres-Plan aufgestellt, suchte und formte, genauso wie damals in Huddersfield, Spieler, die zu dem System passten. Und tatsächlich hat er 5 Jahre später, nämlich 1930, den FA Cup gewonnen. Und zwar im Finale gegen seinen alten Verein aus Huddersfield. Also auch die hatten immer noch profitiert von seinem, von seiner Vorarbeit, die er da damals geleistet hat. Und dem FC Arsenal hat er dann auch noch 2 Meisterschaften beschert, 31 und 33. FC Arsenal gewann zwar auch 34 und 35 die Titel, Chapman allerdings lebte da leider nicht mehr. Gegen Birmingham saß er am 30. Dezember 1933 zum letzten Mal auf der Bank und am 6. Januar 1934 ist er dann leider an einer Lungenentzündung verstorben. 2003 wurde er, wie der vorhin schon erwähnte Dixie Dean, ebenfalls in die Football Hall of Fame des englischen Verbandes aufgenommen.
Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht, das denke ich doch auch. Ja, und ihm haben wir hier ein taktisches Liedchen hingerichtet, nämlich einen Song von Mark Fogo und der heißt Let's Talk Tactics. Let's Talk Tactics von Mark Fogo. Andi, die nächste Legende für die Ewigkeit hier beim Herrengedeck steht wieder dir zu.
Ja, um wen geht's? Da möchte ich mit einem Rätsel beginnen. Keine Angst, es ist nicht zu schwer. Du musst die Reihe der Fußballer fortsetzen. Mhm. Maradona, gut. Mhm. Pelé, better.
Ah, George Best.
George Best.
Ja,
ja, wir sind bei einem... Ja, bei dem ersten Popstar des Fußballs, auch bekannt als der fünfte Beatle. Mhm. George Best wurde 1946 in Belfast, Nordirland, geboren. 1961 wurde er von einem Speer von Manchester United entdeckt. Der hat ihn bei dem damals legendären Trainer Matt Busby angepriesen als Genie. Mhm. Er war 15 Jahre alt, er wurde sofort verpflichtet und hat dann zwei Jahre später in seinem ersten Spiel gegen West Bromwich seinen Gegenspieler Graham Williams derart schwindlig gespielt, dass der Jahrzehnte später noch gesagt hat, zeigt mir endlich mal ein Foto von dem Kerl, ich habe damals nur seinen Arsch gesehen. In seiner ersten Spielzeit schoss Best 6 Tore und wurde Vizemeister und auch dann direkt nordirischer Nationalspieler. 65 und 67 wurde er mit Manchester englischer Meister und mit seinem Führungstreffer im Endspiel des Landesmeisterpokals 1968 ebnete er den Weg zu dem 4:1-Sieg gegen Benfica Lissabon. In diesem Jahr wurde er auch mit 28 Treffern Torschützenkönig und sowohl Englands als auch Europas Fußballer des Jahres. Mhm. Er war also mit 22 Jahren war er schon auf dem Höhepunkt seiner Karriere und ab da begann sein Stern zu sinken. Und da sind wir jetzt beim Popstar und auch bei seinem größten Problem. Das war nämlich der Alkohol. Er hat, und die Frauen, kann man auch sagen. Ein legendärer Spruch von ihm war, 1969 habe ich das mit den Frauen und dem Alkohol aufgegeben. Das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens.
Ja, man glaubt es ihm sofort.
Man glaubt es ihm. Er erschien immer öfter in desaströsem Zustand zum Training, begann sogar Spiele zu schwänzen. Mhm. Und er war ja eigentlich untragbar geworden. Und die in seiner besten Zeit erlebt haben, konnten diesen Verfall eigentlich gar nicht mehr mit ansehen.
Ich habe auch seine Biografie, steht bei mir daheim, mhm. Die heißt Scoring at Halftime. Okay. Und ist mit dem Gedanken eben, weil er so gut ist, dass er in der Halbzeit Tore schießen kann sogar, mhm. aber auch bei den Frauen eben gescored hat, weil man ihm nachgesagt hat, er hätte selbst in der Halbzeit Liebesaffären gehabt und die 15 Minuten ja für eine schnelle Nummer genutzt.
Das mag sein, das ist ihm auch zuzutrauen. Mhm. Durch sein Aussehen, seine langen Haare, durch sein lockeres Auftreten war er natürlich bei den Frauen, stand er hoch im Kurs und war es den Damen sicherlich nicht abgeneigt. Ganz klar. Es gibt noch einen auch berühmt gewordenen Spruch von einem Pagen, der Best völlig betrunken im Hotelzimmer aufgefunden hat und ihn dann einfach nur fassungslos gefragt hat, Where did it all go wrong, Georgie?
Hat er geantwortet?
Ich glaube, er konnte nicht mehr.
Aber er wollte.
Er wollte, ja. Im Jahr 1974, nach 466 Spielen und beachtlichen 178 Toren, durfte Best nicht mehr für Manchester auflaufen. Da war es einfach genug. Er ist dann noch ein paar Jahre, über 10 Jahre, ja, getingelt, kann man sagen. Er war in Südafrika, in den USA, in Australien, in Irland, in unterklassigen Ligen in England. hat immer mal wieder sein Können aufblitzen lassen, aber die Alkoholsucht hatte ihn einfach fest im Griff. Man kann eigentlich sagen, es war ein ziemlich unwürdiger, langer Ausklang seiner Karriere.
Erinnert mich ein bisschen an Paul Gascoigne.
Da gibt's
also mit dem langen Ausklang.
Ja, da gibt es sicherlich Parallelen. Ja, ja. Doch. Auf seinem Sterbebett, oder na, machen wir zuerst noch, als er gelebt hat. Also okay. Und schauen uns nochmal an, was er da alles, wie soll ich sagen, im Partybereich durchgezogen hat.
Ja.
Er hat natürlich Ende der 60er Jahre hat er zwei Nachtlokale eröffnet. Das Oscars und das Slacks Alive. Und er hat auch Modeboutiquen besessen, zusammen mit seinem damaligen Kumpel, seinem Saufkumpan Mike Summerby von Manchester City. Mhm. Da haben sich anscheinend zwei gefunden, die da wahnsinnig gesoffen haben. Also weit mehr über das Maß hinaus, was im englischen Fußball sowieso üblich war.
Was ja schon nicht wenig ist.
Das ist sicherlich nicht wenig. Zu dieser ganzen Sache kam natürlich noch Glücksspiel und Frauen dazu. Und
selbstverständlich.
Ich meine,
wenn schon, denn schon.
Und er blieb dann letztendlich auf einem riesen Schuldenberg sitzen. Da gibt's auch ein ganz, ganz berühmtes Zitat von ihm. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Also ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Spricht eigentlich Bände.
Ja.
Es war da niederging, war natürlich trotz allem noch sehr, sehr beliebt in der Bevölkerung. Ähnlich wie Gascoigne wahrscheinlich.
Ja, ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, dass er hat auch ähnlich wie Gascoigne immer irgendwelche Witze getrieben mit anderen Kameraden.
Richtig, ja.
Und einer dieser Kameraden, der auch gerne Witze gemacht hat, war Dennis Law. Und in seiner Biografie schreibt George Best, wie Dennis Law bei einem Auswärtsspiel, ich weiß leider nicht mehr genau, wo es hinging, aber seinen Reisepass oder seine Papiere irgendwie genommen hat und das D in seinem Namen verlängert hat, sodass daraus ein P wurde. Und er hieß dann eben nicht mehr Dennis Law, sondern Penis Law, woraufhin die ganze Mannschaft aussteigen musste, komplett alles durchsucht wurde und die mehrere Stunden irgendwie bei der Polizei festsaßen.
Ja, aber das war's wert.
Also das war's wert.
Auf jeden Fall.
Hätte man auch Paul Gascoigne zugetraut.
Richtig.
Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, wobei, ob Gascoigne intelligent genug...
Um ein D zum P zu verlängern, ja schon.
Ja, aber dann drauf zu kommen, dass das dann daraus wird. Also, naja.
Vielleicht hat es ja auch jemand gesagt, komm, Dennis, mach das.
Ja, genau. Ja, nach seiner aktiven Karriere arbeitete Best zunächst mal für verschiedene Zeitungen und war als Kommentator im britischen TV unterwegs. Aber auch da schlugen seine Alkoholprobleme weiter durch. Trunkenheit am Steuer, Führerscheinentzug, mehrere Haftstrafen. Handgreiflichkeiten gegenüber seiner Ex-Frau und eine Reihe von geschäftlicher Fehlschläge und Frauengeschichten schädigen seinen Ruf immer weiter. Und selbst nach einer Lebertransplantation im Jahr 2002 trank Best einfach weiter. Und das trug ihm massive Kritik der Öffentlichkeit bei. Und am 25. November 2005 starb George Best infolge seiner Alkoholsucht an Multiorganversagen. Also 5 Tage vor seinem Tod ließ er sich noch auf eigenen Wunsch mit seiner letzten Botschaft im Krankenbett ablichten. Don't die like me. Er wurde ein paar Tage später beerdigt. 100.000 Leute gaben ihm die letzte Ehre. Das war eines der größten Begräbnisse in der Geschichte Großbritanniens. Und anlässlich seines Todestags brachte die nordirische Bank 5 Pfundnoten raus mit seinem Bild. 1 Million davon, die waren sofort ausverkauft. Und wenn man in Belfast mit dem Flugzeug landet, da landet man mittlerweile auf dem George Best Belfast City Airport.
Okay, da haben sie ihn ja doch noch ein ziemlich großes Andenken eigentlich dann gesetzt.
Ja, das muss man sagen. Ne?
Also ich kann mich auch Ich habe Fotoserien gesehen und habe die noch vor Augen, wie die Belfaster Innenstadt mit Fußball, ja, Graffiti besprüht ist. Mhm. Und da sind noch einige dabei, die George Best im Nationaltrikot und im Trikot von Manchester United zeigen.
Ja.
Also er unterliegt da einer ganz großen Verehrung.
Ja, ja.
Und ich denke, ich weiß nicht, bis heute kein besserer Nordire, glaube ich.
Also mir fällt keiner ein.
Mir auch nicht. Ja, Andi, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende. Mhm. Ging schnell vorbei. Ich möchte mich zunächst mal nochmal bedanken, dass du da warst.
Es war mir eine große Ehre, ganz klar.
Und wie ich schon vermutet habe, wir haben zu viele Legenden, um damit lediglich eine Sendung zu füllen. Denn ich habe selbst hier jetzt von mir noch welche liegen, die gar nicht dran waren. Meine Tiere kamen gar nicht mehr zum Zug.
Was? Nein.
Ja, nein, heute keine Tiere. Ah. Ich habe hier allein 7 Geißböcke.
Hennes ist 1 bis 7.
Ja, okay. Genau. Kein einziger davon.
Jeder einzelne mit seiner Vita.
Selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Und mit eigenem Song auch.
Jeweils,
genau. Ist gut, ja. Ich hatte natürlich was eigentlich zur Krake Paul vorbereitet. Mhm. Und irgendwie müssen wir das nachholen.
Gerne.
Das kriegen wir hin.
Auf jeden Fall.
Ja, dann sagen wir jetzt für heute erstmal Tschüss. Das war das Herrengedeck bei Radio Free FM am Sonntagabend. Am Mikrofon verantwortlich für Redaktion, Wort und Musik war Andreas Kullig. Und im Studio zu Gast vom Institut für angewandtes Fußballwissen der Fußballdoktor, den ich seit heute duzen darf, Andreas Seeburger. Dankeschön.
Dankeschön.
Zum Abschluss nochmal Musik. Zuerst der großartige George Best mit Mary Steven, It Takes Two. Und anschließend Papercuts, A Peculiar Hallelujah. Bis in 2 Wochen. Ciao. Is this then the finest player in the world today? Yes!
Georgie Best has done it again. What more can you say about George Best?
This man is a genius.
What a goal to score. Who could score it but George Best?
There he goes again. Georgie Best.
Thank you.